Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du med sagen, ja. Uli, du er super ham. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hey Jungs, was war denn das für ein Wochenende? Also unglaublich. Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Nie war dieser Titel wertvoller als in diesen Tagen. Weil ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Also dieser VAR, diese Entscheidungen, dazu diese Minuten, 500 Dinge werden gleichzeitig überprüft. Ich bin ernsthaft überfordert. Und um keine Ahnung zu haben, brauche ich in dem Fall nicht mehr Uli Hoeneß, der mir diesen Spruch gedrückt hat. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
Ja, es ist doch eigentlich schön zu sehen. Wir sind ja jetzt nach einer Woche, wo zuerst darüber geschimpft worden ist, dass der VAR nicht da ist. Und jetzt sind wir nach einem Wochenende, wo dann wieder über den VAR geschimpft wird. Irgendwie Fußball Deutschland weiß auch nicht, wo es hin will mit diesem Video Assistant Referee. Ist er da? Ist es falsch? Ist er nicht da? Ist es auch falsch? Und das Schlimme ist, ich bewege mich auch in diesem Spannungsfeld. Ja, mal denke ich mir, ach, lass ihn da einfach weg. Wenn er dann aber mal weggelassen wird, so wie im DFB-Pokal, siehst du, okay, das läuft völlig aus dem Ruder und scheinbar sind die Schiedsrichter es inzwischen so gewohnt, dass ihre falschen Entscheidungen, die sie ja nicht bewusst treffen, aber es passiert halt nun mal, aber dann korrigiert werden, dass sie, glaube ich, im Fall des Falles gar nicht pfeifen, dann denken, ja, wenn was ist, dann meldet sich schon einer und dann wahrscheinlich 3 Sekunden später wiederum merken, ah nee, kann sich ja gar keiner melden.
Ja, Max, mir geht's genauso wie dir. Ich finde, du hast es perfekt zusammengefasst. Es ist irgendwie so eine toxische Beziehung. Man kann nicht ohne einander, miteinander, klappt's aber auch nicht so richtig gut. Ich habe im Pokal Hertha gegen Elversberg kommentiert. Da gab's ein ziemlich klares Handspiel von Diego Demme, das nicht gepfiffen wurde. Und ich saß auch da und dachte mir, kann da jetzt bitte einer auf diesen Bildschirm schauen? Gab's halt keinen. Habe ich nach dem Spiel mit Diego Demme drüber gesprochen. Der wollte mich noch kurz ein bisschen veräppeln, hatte ich das Gefühl, und meinte, naja, war, glaube ich, schon eher die Schulter. Ich so, oh, bei aller Liebe, ich konnte mir die Bilder ja angucken. Und dann meinte er, ja, ich habe halt einen sehr großen Schultermuskel. Also er hat sich schön geredet. War ein schöner Moment und trotzdem natürlich ein bitterer, weil es am Ende dieses Spiel mitgeprägt hat auf jeden Fall.
Mir geht's um eines. Den VAR, der hat ja auch seine guten Seiten. Macht Spiel auch gerechter. Aber dieser ganze Irrsinn, du weißt ja gar nicht mehr, also bei Hand sowieso, was ist Hand, was ist kein Hand, was ist kein Foul, wo ist an der Mittellinie vorher ein Foul, bevor ein Abseits passiert und ein Spieler irgendwo einen festhält, das ist viel zu komplex, viel zu irre, das muss vereinfacht werden. Und irgendwie die FIFA kriegt's ja auch hin, weil bei den großen Turnieren habe ich so das Gefühl, also nur rein vom Gefühl her, da klappt es um viel, viel besser. Ich glaube, die Deutschen sind mal wieder extrem kompliziert.
Ja, das sehe ich genauso. Und du kannst nicht, das ist, glaube ich, der große Fehler. Und das verstehe ich auch nicht, auch unter Punkten des Fairness-Gedanken nicht. Wenn du ein Stadion hast im DFB-Pokal in der ersten oder zweiten Runde, wo am Wochenende mit Torlinientechnik, die gibt's ja im Pokal, aber wenn am Wochenende, wenn Bundesliga dort gespielt wird, der Videoschiedsrichter eingesetzt wird, dann verstehe ich nicht, warum er dann im Pokal nicht eingesetzt wird, weil es wiederum in Illertissen auch nicht geht. Was ja okay ist. Aber es macht doch die Fehlentscheidung in Illertissen nicht besser, wenn in Augsburg, Köln oder wo auch immer eine Fehlentscheidung nicht vom Videoschiedsrichter, den es dort ganz, ganz einfach geben könnte in diesem Stadion, nicht gibt.
Weil du Paragraph 17 Absatz 4 Zeile 5 nicht gelesen hast, wo es um Fairness geht. Natürlich vollkommener super Quatsch, weil dann in Illertissen übrigens, dann steht ein Monitor am Spielfeld, das kriegen sie noch hin, dann rennt der Schiedsrichter hin und schaut sich nochmal an. Das ist jetzt nicht der perfekte Videobeweis, aber es ist zumindest eine Hilfe. Und wer jetzt kommt, das ist ungerecht, weil bei den anderen haben sie die super Torlinientechnik. Ja. Aber es ist immer noch gerechter wie alles andere und immer noch gerechter, als wenn sich der Assi, der Schiedsrichter, Beobachter, der Kölner Keller und nicht einig sind und 7 Minuten brauchen. Dann ist es genau das Gleiche, als wenn ich einmal drauf schaue. Timo, ja, du hebst zur rechten Hand. Sogar der Reporter könnte es ja eigentlich sagen, wie es wirklich ist.
Ich habe es ja probiert mit Diego Demme, aber hat auch nicht ganz funktioniert. Das Spannende ist ja, die Argumentation beim DFB, es führt ja auch so ein bisschen weiter, nicht nur die technische Frage, sondern eben auch die Tatsache, dass das einiges an Personal frisst, was jetzt für die ersten beiden DFB-Pokalrunden teilweise wohl nicht da wäre. Da sind wir nicht tief genug drin, um das jetzt abschließend beurteilen zu können. Aber Uli,
ich würde es machen. Ich würde es machen.
Ja, ich würde es auch machen.
Ich würde es machen, weil schlechter wie die bin ich auch nicht.
Du, aber noch besser könnten es ja eigentlich die Trainer machen, Uli. Und du hast es gesagt, international gibt die FIFA ja schon einige ganz gute Dinge vor. Die halbautomatisierte Abseitstechnologie, die da sehr, sehr schnell funktioniert, da warten
die
wir nicht so lange
jetzt
bei den großen
zweimal
Turnieren.
Zweimal kaputt war, genau, am Wochenende. Einmal in der ersten, einmal in der zweiten Liga.
Nicht nur die Autobahnbrücken sind kaputt, auch der auch die Linie, die kalibrierte.
Aber die FIFA hat jetzt auch eine Idee für gerade kleinere Produktionen, nicht so viele Kameras, kleinere Stadien. Zuletzt haben sie es bei der U20-WM so gemacht. Ab morgen sagen wir bei Sky die U17-Weltmeisterschaft, alle deutschen Spiele live bei uns und ich darf es kommentieren.
Jetzt kommt
der
mit Eigenwerbung. Sehr gut. Eigenlob machst du nicht, das mache ich gleich für dich.
Nee, aber was da ganz spannend ist, es gibt tatsächlich jetzt bei diesen U-Turnieren die Challenge, die Coach-Challenge, zweimal pro Spiel, wenn der Trainer eine Challenge nimmt und die stattgegeben wird, also die Entscheidung dementsprechend angepasst wird, darf er die Challenge behalten. Im Prinzip all das, was Uli hier schon mal gefordert hat, hat eben den Vorteil, sie brauchen am Rand nur einen Video-Operator, der hat keinen Einfluss auf das Ganze, der legt wirklich nur die Bilder vor. Und die Trainer haben ein kleines iPad am Spielfeldrand stehen, können gucken und können entscheiden, okay, wir wollen die Challenge nehmen. Die Spieler dürfen sich auch melden und können ihrem Trainer zeigen. Da gibt es dann auch ein besonderes Zeichen für, hör mal zu, nimm mal die Challenge, hier war etwas. Ich wurde berührt, Handspiel, wie auch immer. Und so haben sie den Vorteil, dass sie sagen, wir haben halt nicht 25.000 Kameras und können alles abdecken, was jetzt ein VAR machen müsste, um wirklich alles sehen zu können. Weil wir haben es ja auch hier im Podcast schon gelernt, der VAR ist ja vor allem Detektiv geworden und guckt, wo denn irgendwo was gewesen sein könnte. So gibt es die Möglichkeit für die Mannschaften und oder die Trainer zu sagen, hör zu, hier ist was passiert. Der Schiri guckt es sich selber an, ohne mit irgendwem zu sprechen. Das heißt, er hat seine eigene Wahrnehmung, guckt sich's an und entscheidet danach.
Eine super Idee, weil vor allem viele Dinge, die den Spielern nicht auffallen, die den Trainern nicht auffallen und vor allem den Zuschauern ja auch nicht auffallen, wenn da irgendwo ein Gerangel oder irgendwas ist, dann geht's wieder schneller, dann kommen die wichtigen Sachen auf den Tisch und den Rest muss man sich dann selber zuschreiben. Also ist auch komplett, also ich bin komplett dafür, was du sagst, diese Detektivarbeit, könnte da nicht noch was gewesen sein, schick doch den noch mal raus und dann entscheiden ja die Jungs in Köln ja gar nicht. Die sagen dann zum Schiedsrichter, schaust dir nochmal an. Ja, wenn, dann sollen sie sagen, hey, pfeif ab, war faul, zack, Freistoß. Brauchst du gar nicht angucken. Ja, das würde ich mir auch noch eingehen lassen.
Zwei Fragen habe ich aber dazu. Wie sieht das Signal
nur
aus?
Zwei.
Ich möchte jetzt, vielleicht sogar noch mehr, ich fange mal mit zweien an. Wie sieht das Signal aus, was man geben muss, wenn man gerne die Challenge hätte? Muss man dann ein C mit seinem Körper bilden?
Du, die Trainer haben tatsächlich die blaue Karte dann in der Hand. Hat so ein bisschen
Nein.
was von Handball.
Ja. Die dürfen dem Schiedsrichter mal was zurückzeigen, ja?
Genau, die wird quasi gewedelt. Und die Spieler, ja, die müssen sich bemerkbar machen. Das ist dann noch so ein bisschen, ich bin auch gespannt jetzt, wie es im Turnierverlauf funktioniert, wie oft es passiert. Aber die Spieler geben dann eben das klare Zeichen und werden sich schon melden. Da kennen wir die Fußballer auch gut genug, dass da irgendwas war. Frage 2, Max.
Frage 2. Jetzt haben wir schon über die Detektivarbeit gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die dann los sind oder ob die dann erst richtig losgeht. Nämlich bei dem Team, das gerade das Tor kassiert hat. Ich meine, du hast es ja dann auch als Mannschaft, die gerade das Tor kassiert hat, selber in der Hand, wann du den Wiederanstoß machst. Und ich sehe es schon kommen, dass der Trainer dann sagt, nee, wartet mal, bis ihr euch wieder hinstellt, bis ihr den Ball in den Mittelkreis auf den Punkt legt und den Anstoß ausführt, weil wir würden gerne nochmal 6 Sekunden oder 6 Minuten zurückschatteln von dem Moment, wo der Ball ins Tor ist. Vielleicht finden wir ja irgendwo irgendwas.
Nein, wobei, das darf alles das nicht geben. Das muss man wie beim American Football machen. Die müssen das sehen und dann hat der sein rotes Taschentuch am American Football, der schmeißt er dann auf den Boden und dann heißt es Challenge. Und dann wird erst geguckt. Also es geht ja nicht, dass du eine Challenge hast und dann schaust, auf dem Video, ob du die Challenge nimmst oder nicht. Nein.
Ja, du brauchst ja ein Zeitfenster. Das muss ja definiert sein. Ob du 30 Sekunden, nachdem der Ball über die Linie ist, noch die Möglichkeit hast und ab Sekunde 31 ist dann passiert.
Darf natürlich nicht passieren. Also ich
sage, Regelwerk ist da von der Unmittelbarkeit die Rede.
Ja, herrlich.
Und die hat natürlich dann
geschrieben hätte.
Die hat natürlich auch Auslegungsproblemchen vielleicht. Aber es wird schon so dargestellt, dass im Anschluss an die Aktion, wenn etwas wahrgenommen wurde, sprich auf dem Feld, Handspiel oder der Trainer hat irgendwas gemeint zu sehen, dann muss auch die Reaktion kommen. Also das heißt jetzt nicht, wir lassen das Spiel laufen und vor 30 Sekunden ist ja irgendwas passiert.
Ich finde das generell eine gute Idee, weil wir, glaube ich, auch an einem Kipppunkt sind, wo keiner mehr wirklich weiß, was geht, was nicht geht, wann die Einmischung kommt und wann nicht. Also gerade wenn man so weit schon ist, dann sollte man, glaube ich, gucken, dass man vielleicht mal was Neues ausprobiert. Hat uns dieses DFB-Pokal-Dilemma nicht aber auch gezeigt, dass es ohne VAR auch gar nicht mehr geht? Also wenn du dir einmal den Teufel ins Haus holst, dann kannst du ihn nicht irgendwann auch wieder vor die Tür setzen. Also es gibt ja so viele Leute, die sagen, sofort abschaffen. Aber ich glaube, dann haben wir genau diese Diskussion, die wir jetzt unter der Woche im Pokal hatten, auch wieder an jedem Wochenende. Ja, aber für die Entscheidung, da wäre der VAR doch genau richtig gewesen. Ey, der muss sich ja jetzt nicht überall einmischen, aber bei der ganz, ganz klaren Fehlentscheidung, da hätten wir ihn gebraucht. Da höre ich schon die Stimmen.
Ja, aber die Windrichtung vom Fähnchen, die dreht sich ja permanent. Also man kann jetzt nicht, du kannst ihn nicht mehr wegdiskutieren. Ja, ich habe auch gesagt, aufhören, und das ist natürlich ein Schmarrn. Macht's gerechter für viele Dinge. Wunderbar. Es muss schneller gehen, das wissen alle. Es müssen nicht 5000 Dinge einfach überprüft werden, wie das in Deutschland der Fall ist. Der arme Daniel Schlager, 6 Minuten war bei Köln gegen den HSV irgendwie Videobeweis. Also das sind alles Dinge, die dürfen und müssen nicht sein. Und ich glaube einfach, gesunder Menschenverstand, wann ist faul, wann ist kein faul, weiß, ist eh schon schwierig. Bei Hand ist sowieso noch schwieriger. Videobeweis bei Hand, finde ich, sollte man abschaffen, sondern nur die Challenge nehmen, weil das ist komplett irrsinnig. Ja. Also ich kann nur eins sagen, also beim Spiel Leverkusen gegen Bayern München brauchtest du keinen Videobeweis, um zu sehen, dass die Leverkusener die Hose aber dermaßen gestrichen voll hatten, dass gleich alles aus war.
Ja, da brauchte man keine 6, keine 4. Da hätte eigentlich ein Auge gereicht. Ein bisschen bitter, finde ich, zu sehen für die Bundesliga. Der vormals Doublesieger gegen die, das ist jetzt auch wieder eine falsche Bezeichnung, aber ist halt meine gängige, gegen die B11 von Bayern geht sowas von sang- und klanglos unter. Also die B11, die keine war, musste 70% geben, und es reicht einfach für die Mannschaft, die vor 2 Jahren noch alles auseinandergespielt hat. Erste Auswärtsniederlage für Leverkusen seit Timo, wie viel spielen? Über 30, ne?
37 Spiele waren es. Mai 23 in Bochum, jetzt bei den Freunden in München. Die zwei haben ja so eine kleine Fanfreundschaft, Bochum und München, wie auch immer das zustande gekommen ist. Ich finde auch, dieser Samstagabend war für die Bundesliga irgendwie schon bitterer. Einerseits echt beeindruckend, wie gut die Bayern sind. Und das macht auch weiter Spaß zu gucken, weil es ist mittlerweile egal, wen sie aufstellen. Sie spielen Kompaniefußball, also dafür Chapeau, wie Uli sagen würde. Aber für die Liga, Leverkusen kommt dahin, wo man auch das Gefühl hat, okay, die spielen nicht gut, die holen dabei Ergebnisse, die verlieren seit Ewigkeiten nicht auswärts, die müssten Selbstvertrauen haben. Und dann werden die dahergespielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich fand's echt bitter.
Aber eins muss man doch ganz klar sagen. Also, du bist Fußballspieler. Ja, du hast schon mal gesehen, du denkst die ganze Woche, hoffentlich kriegen wir die Hütte nicht voll in München. Ja, dann denkst du, dann sagt der Trainer, aber schaut mal Köln, die haben das ganz gut gemacht. Die waren mutig und haben ganz gut mitgehalten. Dann sitzt du in der Kabine, eine Stunde vor Spielbeginn. Dann siehst du die Bayern-Aufstellung. Kein Kane, kein Diaz, kein Olysee. Dann sagst du doch, hey, Jungs, lass es uns doch packen. Das versuchen wir jetzt. Weil du weißt genau, die sind auch unter Druck, Company ist unter Druck, wenn der die drei rauslässt gegen uns, lass sie uns versuchen zu ärgern. Und da machen wir alle jetzt mit. Aber keine Sau hat mitgemacht, ja. Und dieser Kasper, und dann sehe ich Kasper Jümland, der so dasteht, der muss es denen doch auch sagen. Ja, der irgendwie ist der so brav, so lieb, aber auch in diesem Punkt irgendwie brav und lieb. Ja, den kann
brav
ich mir
und
nicht.
Brav und lieb ist genau das Stichwort, Uli. Da muss ich kurz rein. Das erste Foul von Bayer Leverkusen in diesem Spiel in der 62. Minute. Es sagt alles aus. Also ich meine, Foulspiele sind jetzt nicht immer die Lösung, aber das zeigt ja so viel. Da wurde gesagt, alles klar, ihr lieben Bayern, spielt mal Fußball, wir gucken euch gern zu. Also, schwierig.
Robert Andrich in der Krise, oder was?
Ja.
Also, ich begreif's nicht, wie du da rangehen kannst. Du kannst da immer dann noch, wenn sie dir dann einen reinhauen, kannst du immer sagen, okay, war eine gute Idee, kriegen wir wieder mal nicht hin oder so. Aber schon dieser Ansatz, wie du da rangehst, und ich weiß nicht, diesen Kasper Jüngland, total netter Mensch, sehr empathisch, alles gut. Aber kannst du dir den vorstellen, wie er dann vorm Spiel auf die Bank hüpft und allen nochmal sagt, Jungs, 3 Mann sind bei denen nicht dabei, lass es uns versuchen. Also nein, vielleicht klingt es auf Dänisch auch anders. Nee, halt, der spricht ja gut Deutsch. Okay.
Nein, ich glaube auch, dass wenn nicht jetzt, wann dann? Wie die Höhner mal gesungen haben, das war definitiv für Leverkusen jetzt der Fall am Wochenende. Ich würde ihnen auch gar nicht absprechen, dass sie nicht genau diese Gedanken hatten, als sie die Bayern-Aufstellung mitbekommen haben. Aber ich glaube, mehr ist einfach gerade für die Bundesliga gegen Bayern nicht zu holen.
Jeder hat den Gedanken aber für sich behalten von den Spielern, der diese Gedanken hatte.
Damit auch ja nichts aufkommt. War jetzt kein Hurra-Auftritt. Und ja, die Kölner haben es die erste halbe Stunde im Pokal besser gemacht, aber das war auch ein Pokalspiel, das war in Köln. Und ich glaube, wenn du aktuell in die Allianz Arena fährst, dann würdest du 0-3, egal wer du bist, da würde ich Leverkusen noch mit einschließen, würdest du halt sagen, ja, dann ist das kein Arbeitsunfall geworden und dann kriegen wir auch von links und rechts nicht wirklich auf die Mütze, weil einfach das Erwartbare eingetreten ist. Aber genau das ist ja das Gefährliche und vielleicht macht's das den Bayern dann auch hier und da sogar ein bisschen leichter, dass du mit einem Nimbus rangehst und du weißt, okay, die erwarten hier verprügelt zu werden. Wenn wir das dosiert angehen,
und dann
wenn
haben wir den, ja wieder
wenn wir den
Bayern.
Zuerst einen, dann einen zweiten drücken,
ja, die
dann noch einen dritten
Nummer.
Und dann aufhören, dann ist alles gut, dann fühlen die sich noch nicht mal verprügelt und sagen, ja, dankeschön und wollen noch das Trikot tauschen.
Aber genau das haben die Bayern ja jetzt eben wieder geschafft. Und das ist ja das Ding. Das war ja längere Zeit nicht so. Gerade unter Thomas Tuchel, da hatte man das Gefühl, jeder fährt in die Allianz Arena und freut sich hier, den Sieg des Jahrzehnts zu holen, weil ich mal wieder bei den Bayern gewonnen habe. Und gerade ist es ja wirklich so, dass alle das Gefühl haben, auch die Auswärtsfans wissen eigentlich schon, ich trinke ein Bier mehr vor dem Spiel, weil also das auf dem Rasen will ich gar nicht sehen, was da passiert. Weil sie einfach zu gut sind. Also wir können es ja auch von der positiven Seite angehen. Die gewinnen die ersten 9 Spiele. Sie haben es mal zum Start geschafft, unter Pep mit 10 Spielen am Stück zu gewinnen. Also da sind sie auf Rekordkurs. Sie haben jetzt 15 Pflichtspiele in dieser Saison, alle gewonnen. Wahnsinn. Gegen unter Hansi Flick waren es irgendwann mal 23, da gab es aber auch das Triple. Da wissen wir halt, in welchen Dimensionen wir gerade unterwegs sind mit diesen Bayern. Und dieses Selbstverständnis, und das finde ich einfach immer wieder so beeindruckend, dass egal, wer da jetzt spielt, wir sagen ja immer wieder oder hören das auch immer wieder von Trainern, ich möchte am liebsten, wenn keiner weiß, welche Mannschaften da spielen und beide haben weiße Trikots an, möchte ich, dass gesehen wird, das ist meine Mannschaft. Und das wäre bei den Bayern ja gerade auch so. Also wir könnten denen allen Masken aufziehen und keiner wüsste, wer da wo spielt. Und wir würden immer wissen, das sind die Bayern, weil sie einfach so unglaublich gut spielen, weil jeder weiß, was zu tun ist. Und das ist dann Vincent Kompany. Also man kann ihn nicht hoch genug loben.
Und wenn man natürlich das eine Tor mal sehen muss, Auswurf Manuel Neuer, Ballannahme Bischoff, ein Pass, Tor Gnabry. Das sind dann schon so Dinge, die nicht nur einstudiert sind, sondern auch perfekt ausgeführt werden. Allein der Auswurf über 50 Meter von Manuel Neuer, aber dermaßen genau in den Fuß von Bischoff. Also das ist einfach dann Weltklasse. Und sogar unser Jackson hat mal ordentlich gespielt. Ja, vielleicht wird's ja doch noch was.
Du und Uli, die JHV war sogar ruhig bei den Bayern. Das gibt's ja eigentlich auch gar nicht, oder? Die Jahreshauptversammlung, dass da mal alles in Ordnung ist?
Man muss dazu sagen, nordkoreanisches Ergebnis für Herbert Hainer, wiedergewählt als Präsident des FC Bayern. Ich glaube, über 95% oder 96% oder noch mehr sogar. Also Gratulation an Herbert Hainer, der war auch ein wunderbarer, der macht auch guten Job. Ja. Hatte am Anfang auch natürlich die Emanzipationsschwierigkeiten mit Uli Hoeneß und mit diesem ganzen Verein. Und das hat er jetzt echt gut hingekriegt. Und ja, also da ist Friede, Freude und der berühmte Eierkuchen auch noch drauf.
Und, liebe Freunde, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann sind es nur 5 Punkte auf Platz 2. Das finde ich auch sehr erstaunlich, weil so wie die Bayern im Moment spielen, die gewinnen jedes Bundesligaspiel und trotzdem gibt es noch Mannschaften, die einigermaßen noch in ihrem Windschatten mit dabei sind. Dortmund auf Platz 3 mit 20
Punkten. Was erlaube andere Mannschaften? Ich finde es wirklich interessant.
Also, wenn man euch und wenn man auch jeden anderen sprechen hört, dann klingt das eher so nach 15, 16, 17 Punkten. Aber wenn wir es jetzt mal hochrechnen, also jetzt haben wir, sagen wir ein Viertel der Saison rum. Das kommt hin, das kommt sogar sehr gut hin. Wenn wir es hochrechnen, sind es am Ende 20 Vorsprung für die Bayern. Da hatten sie schon mal Jahre, da waren es am Ende mehr. Und da haben sie nicht so überzeugend gespielt wie jetzt. Also ich finde, das darf man auch nicht außen vor lassen, dass wir Leipzig haben, dass wir Dortmund haben. Nehmen wir die Stuttgarter noch mit dazu. Ich war jetzt am Samstag in Leipzig, die gegen den VfB gespielt haben. Das wäre das Top-Duell gewesen. 2-3, wenn Dortmund nicht am Freitagabend vorgelegt hätte. Und ich hatte da richtig Spaß, weil das waren zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen und die einen Fußball spielen wollen, der am Ende auch Spaß macht, sich anzugucken. Und was ich sehr interessant fand, ich war mit Mirko Slomka da und er hat vorm Spiel die Leipziger analysiert und hat gesagt, die Stärken, die sie heute ausspielen müssen, liegen ganz klar auf den Außenpositionen. Zack, 3 Minuten im Spiel, die erste Szene, David Raum, der voll über außen kommt. Dann hatten wir Sebastian Hoeneß, der uns vorm Spiel, als ich ihn gefragt habe, wo ist denn Leipzig verwundbar, gesagt hat, vor der Kette. Zack, er hat Führig irgendwie auf eine ungenaue Mittelposition, nicht auf die Außen, sondern eher in die Mitte gezogen. Zack, man hat direkt gesehen, okay, da haben sie den Raum ausgemacht. Und es war einfach spannend zu sehen, wie diese beiden Trainerprophezeiungen, sowohl die Sicht von Mirko Slomka als auch die von Sebastian Hoeneß, hundertprozentig eingetroffen sind. Also es war einfach cool, sich anhand dieser Aussagen dieses Spiel anzugucken und zu sehen, okay, die checken das wirklich nochmal anders als wir.
Ja, also muss man sagen, der Mirko kenne ich ja auch schon viele hundert Jahre. Der hat echt, der sieht einen Spielzug und weiß genau, wo es lang geht. Also unglaublich. Und weil du gerade Flügel sagst, glaube mein Freund Diomandé, den habe ich schon mal vor dem ersten Spiel schwer gelobt. Und zwar haben die gesagt, da müssen die Bayern aber aufpassen. Okay, das mit dem Aufpassen war da nicht so. Da hat er sich erst warm spielen müssen, 18 Jahre alt. Unglaublicher Flügelstürmer, Diamandé, ein Diamant. Also dieses Wortspiel war nicht der Erste, aber werde auch nicht der Letzte sein, der das da rausbringt. Das ist schon ein sehr geiler Kicker, das muss man einfach sagen. Und Ole Werner, wie war denn das so, Max? Erzähl mal.
In welcher Art und Weise meinst du?
Ja, wenn er dann so euphorisch sagt, wir sind die Bayernjäger und die sollen sich mal warm anziehen und das war erst der Anfang von Leipzig und der Ausrutscher.
Das klingt dann Ole Werner.
Wie er halt ist, wie er rüberkommt, so wie man ihn kennt, ja.
Uli, ich merke, es wäre leichter aus Reporter-Sicht, wenn du Leipzig-Trainer wärst. Da kämen dann die Schlagzeilen raus, da würde es nur so sprudeln. Man übt sich in Leipzig dann schon in Zurückhaltung. Natürlich haben Mirko und ich vorher auf dem Spiel schon versucht, so ein bisschen den Spannungsbogen mal zu ziehen, zu sagen, okay, wer heute 3 Punkte holt, wer diesen Gradmesser, war es ja für beide Seiten, sowohl für die Leipziger, die Stuttgarter vor der Brust hatten, als auch andersrum. Was kann so für ein Statement, für eine Aussage aus 3 Punkten heute hervorgehen? Und danach, als dann klar war, die Leipziger behalten sie da, war es dann schon, also es will keiner in die Richtung gehen, zu sagen, jetzt sind wir bereit, jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir mit den Bayern mithalten können. Vielleicht ist das auch alles Teil des Problems, ich weiß es nicht. Aber andererseits, die Geschichte lehrt diese Person, glaube ich, auch, okay, mit Kampfansagen Richtung Bayern bei 3, 4, 5 Punkten Rückstand, da sollten wir einfach vorsichtig sein, weil da sind schon genug mit auf die Nase gefallen. Und es hat es, glaube ich, selten besser gemacht oder wahrscheinlicher, die Bayern einzukassieren, wenn man verbal gegen sie vorgeht.
Du, so ist es, Leipzig läuft ja wunderbar. Sie haben 22 Punkte auf dem Konto. Das hatten die noch nie nach 9 Spielen. Also wir haben Leipzig schon oft gefeiert. Wir haben aber auch vor der Saison drüber gesprochen. Also die stehen gerade echt am Scheideweg. Jetzt auch mit der Personalie Ole Werner. Entweder es geht so in die Graumäusigkeit, wo Red Bull auf gar keinen Fall hin will. Oder aber es wird einfach mal wieder ruhig gearbeitet, sie haben auf Talente wieder gesetzt, sie haben da auch mit Diomandé, du hast es angesprochen, wieder einen gefunden, der so ein klassischer RB-Transfer ist, der irgendwann für 80, 90 im Normalfall geht, wenn er nur annähernd so weiterspielt. Das sind nun mal die Zeiten. Und die spielen gerade so gut wie noch nie, punktetechnisch, dass die Bayern gerade über den Dingen schweben. Da können sie dann wenig für, dass sie am ersten Spieltag gegen Bayern nicht gut aussehen, geschenkt. Seitdem ist das einfach richtig, richtig stark. Und was ich ganz spannend noch finde, auch das zeigt, wie sehr sie eigentlich unterm Radar fliegen. Mein Lieblingsspieler aktuell bei RB, Hassan Ouedraogo, spielt Stamm, spielt immer, ist U17-Weltmeister geworden vor 2 Jahren. Heißt auch, der ist ein Jahrgang mit Said Elmala. Alle feiern gerade völlig zu Recht auch Said Elmala. Lukas Kwasniok hat es gesagt, der finisht uns gerade die Spiele. Hassan Ouedraogo, der baut die Spiele für RB Leipzig. Der ist immer da, der ist auch 19 Jahre alt und spielt da mit bei der zweitbesten Mannschaft der Bundesliga. Stammspieler, wird mir fast zu wenig drüber gesprochen. Ich meine, für ihn ist es gut, der hat auch lange Verletzungen, der soll fit bleiben, aber das ist einer, den müssen wir aus Fußball-Deutschland Sicht auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
100% Zustimmung. Ich hatte schon ein bisschen Angst nach seiner Verletzung, nach seinem stolprigen Start in Leipzig, dass er vielleicht nicht dort seinen Durchbruch schafft, aber finde ich auch sehr, sehr lobenswert von RB, dass sie da komplett auf diese Karte weitergesetzt haben. Hat 2 Tore, der sein Nebenmann Baumgartner hat 5 Tore. Er aus dem zentralen Mittelfeld auch keine Selbstverständlichkeit. Dahinter hast du noch Seiwald, der den Rücken frei hält, der übrigens ohne gelbe Karte bisher durch diese Saison kommt. 9 Spiele als einziger Sechser. Da haben wir auch vorm Spiel mit ihm drüber gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, wie macht man das eigentlich? Viele Sechser in der Liga fragen sich, wie geht das? 9 Spiele vor der Abwehr und noch keine gelbe. Und er hat einfach gesagt, ja, fair in die Zweikämpfe gehen. Und seitdem er 8 Jahre alt ist, ist er im RB-Kosmos unterwegs. Der hat nie was anderes gesehen, ist 100% auf dieses System geschult, fühlt sich da scheinbar auch sehr, sehr wohl. Und ich bin gespannt, wie es mit Leipzig weitergeht. Nach dem ersten Spieltag, das war ihre letzte Niederlage in dieser Bundesliga-Saison, dieses 6-0 gegen Bayern. Irgendwie auch ein bisschen Ironie, ne? Dass die Bayern ihren höchsten Saisonsieg gegen die Mannschaft holen, die jetzt auf Platz 2 steht.
Ja, ich bin ja gespannt, ob das so weitergeht. Aber man muss ja dann auch nochmal sagen, wenn du jetzt dann siehst, wie in München noch Xavi Simmons gespielt hat, mit seinem permanent weinerlichen Gesicht, wo du ihm immer helfen willst und die Tempotaschentücher ihm reichen willst. Und dann kommt der Baumgartner und macht das eigentlich alles noch viel, viel besser. Und man hat so das Gefühl, man hat sich befreit, also auch mit Openda anscheinend, der ja Weltklasse-Mittelstürmer ist. Die haben dermaßen beide keinen Bock mehr gehabt, also großartig. Vielleicht war es ja sogar von Ole Werner der einzige Fehler, den er gemacht hat, dass er den überhaupt noch aufgestellt hat, den Simmons, der ja da schon klar war, dass er gehen will. Also finde ich schon super. Und da sieht man im Baumgartner einfach, wie super der jetzt da spielt. Also muss man sagen, auch Ole Werner, Chapeau, wie der sich verändert hat. Und da war man sich aufgrund seiner Außenwirkung, ja, weil er eben so ein wahnsinniger Dynamiker ist, wusste man jetzt nicht, wie kommt der da wirklich rüber und inwieweit kann er Leipzig dynamisieren. Aber das kann er, ja. Das ist das größte Understatement, das Ole Werner kann. Also schaut so, als könnte er wirklich kein Messerchen drüben, aber irgendwie muss er schon ordentlich reinhauen.
Und jetzt, wo du die Namen schon genannt hast, Timo Simmons und Openda haben sich jetzt auch nicht wirklich glücklich gewechselt, ne?
Aber mal gar nicht. Daran habe ich auch sofort gerade gedacht bei Ullis Aussage. Also Xavi verliert mit Tottenham gegen Chelsea und da brennt richtig der Baum. Der hat noch überhaupt nichts auf die Kette bekommen in der Premier League, wo ich auch echt gespannt bin, ob das mal seine Liga wird. Ulli hat seine Art und Weise angesprochen. Da wird er viel lernen müssen. Und Openda drückt die Bank bei Juventus.
Das, noch kein Tor, glaube ich.
Ja, ne? Im besten Fall. Nee, also es soll im besten Fall, hat man so das Gefühl, auch schnell enden. Und Juve läuft es insgesamt auch nicht. Da gibt es jetzt auch schon Berichte, dass die Kaufpflicht, die eigentlich greift, wenn Juve unter die Top 10 kommt, nicht gezogen wird, weil Juve einfach zu schlecht ist. Also die zwei haben sich keinen Gefallen getan. Und passend dazu ganz interessante Aussagen auch aus Leipzig, wo zu hören ist, dass die Spieler auch sagen, also so eine gute Stimmung in der Mannschaft und so ein Zusammenhalt hatten wir lange nicht. Da sieht man mal wieder, nicht die besten Einzelspieler, sondern die beste Mannschaft macht's am Ende. Okay. Es klingt so billig, aber es ist so.
Ja. Was soll man machen? Ich glaube, Wir sollten ein Phrasenschwein einführen. Was haltet ihr davon?
Uli, da wird es halt teuer Geld, für Uli. Dich. Da wird es teuer für dich, Uli. Da bin ich gnadenlos. Und was man auch nicht vergessen darf bei den Leipzigern, sie haben kein internationales Geschäft zu bewältigen. Ich glaube, auch das war in den Vorjahren immer, ja klar, Segen, weil irgendwie warst du mit RB und mit der Dose, die dahinter steht, sichtbar. Andererseits hattest du eine wahnsinnig junge Mannschaft, die dann, glaube ich, auch mit diesem Drei-Tages-Rhythmus nicht wirklich klarkam, je später die Saison dann wurde. Und ich glaube, das bringt uns ganz gut rüber zum Vorausblick, denn
ja.
Die Bayern gegen Paris.
Du musst dir Gedanken machen. Was ist denn, wenn der FC jetzt dann ab nächstem Jahr europäisch spielt? Läuft's denn dann so weiter, wie das war? Und erklingt das Trömmische denn auch so? Und wie werden international diese Weltklasse-Trikots wahrgenommen? Wir haben schon lange nicht mehr über Trikots gesprochen. Ich fand's wieder genial, ja. Und das war gar nicht der 11.11., wo sie gespielt haben. Also der Karneval geht schon eher los. Max, war doch dein Wochenende. Das müssen wir jetzt schon auch vor international
das,
schon
das find, sagen. Das finde ich,
das, find was
ich
kommen sehr nett. Kann.
Ja. Ich hab ja eben schon gesagt, Eigenlob, das ist nicht unser Ding. Deswegen, Uli, bin ich sehr froh, dass du nochmal die Kurve gekratzt hast. War ein gutes Wochenende. Woche aus Kölner Sicht. Also ich würde den DFB-Pokal sogar noch mit dazu nehmen. Also diese erste halbe Stunde gegen Bayern, ich glaube, es gab keinen, der mit so einem Spielverlauf in der Anfangsphase gerechnet hat, dass diese Mannschaft wirklich rauskommt und sagt, leider dauert das Spiel 90 Minuten, aber wir versuchen jetzt wirklich, solange es geht, jetzt hier unser Feuerwerk anzuzünden und abzubrennen. Und es klappt dann auch noch. Klar, also ich will jetzt auch, VAR hatten wir schon, muss man jetzt nicht länger drüber reden, finde ich. Hinten raus war es dann eine ganz klare Nummer für die Bayern. Und deswegen, wenn es jetzt 2-1 ausgegangen wäre, okay, aber mit was für einer Leichtigkeit und auch für einer Geilheit die Bayern dann wirklich dieses Spiel in der zweiten Halbzeit dann zu ihrem gemacht haben, das war schon stark, deswegen, das passt. Und gestern gegen den HSV, das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Nicht die Pokalspiele gegen Bayern, sondern die Heimspiele gegen den Mitaufsteiger. Es war auch am Ende zu deutlich mit dem 4-1, das Spielglück der VAR, meiner Meinung nach, jetzt wirklich mal auf Seiten der Kölner gewesen. Auch diese zwei gelb-roten Karten, kann man sich auch, finde ich, lange drüber streiten, ob das so laufen muss. Dann Tor 3 und 4 bei dem 4-1 in der Nachspielzeit. Ich war nur froh, dass du nicht gegen neun Hamburger dann noch das 2-2 kriegst.
Ja, aber glaubst du nicht, dass diese Trikots schon auch beim Gegner Eindruck hinterlassen? Dann weißt du ja gar nicht mehr, wen du anspielen sollst. Also das ist ja, da kriegst du ja echt so die großen Clubs.
Ja,
egal, wunderbar, FC, perfekt.
Außen Pyjama und innen Dynamit, das ist eine gute Taktik.
Sehr gut.
Dann haben wir den Folgentitel. Sehr gut.
Dann außen Pyjama, innen Panama. Genau. Ah, danke, Max. Du hast den der Kreator. Und jetzt sind wir dann doch beim internationalen Geschäft für Köln als Perspektive.
Der Weg ist kurz
und für die
vom
Bayern
FC zu Europa.
In Paris. Ja, ja, genau.
Ich glaube, das
vor
wird,
allem
das
zu Paris,
Saint-Germain
gegen Bayern.
Ich glaube, das wird.
Ja.
Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du so
Vertrauen.
Aus diesem. Nee, das meine ich gar nicht. Ich bin nur gespannt, wie es ist, weil Paris kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mit dieser Glocke über dem Kopf, die alle anderen Bundesligisten haben. Oh nein, jetzt müssen wir zu den Bayern. Wir kriegen nicht mit, was in Frankreich passiert, was PSG die letzten Wochen macht. Und ich glaube, so geht's den Parisern auch mit Bayern. Die kommen und sagen, okay, Bayern, ja, da haben wir zwar nicht die beste Quote, aber ich glaube, denen ist relativ egal, was so in der Liga, im Pokal bei den Bayern abgegangen ist. Das können sie trennen. Gerade das Champions League Paris ist eins, was dann nicht mit dem Liga Paris zu vergleichen ist. Und ich bin mal gespannt, wie die Bayern jetzt reagieren aus Spielen kommend, wo du nur Gegner hast, wo klar ist, dass du gewinnst. Und jetzt mal wieder so die Motoren, die jetzt bei, ich will ihn gar nicht unterstellen, dass sie auf Halbgas laufen, aber wo du von Sekunde 1 an mit 100% dabei sein musst, um diesen Gegner zu dominieren, ist in meiner Vorstellung auch nicht immer das Leichteste.
Einmal, um den Blick auf Paris zu wagen, die tun sich in der Liga schon ein bisschen schwerer, als die Bayern das aktuell tun. Die hatten auch viele Verletzungsprobleme. Aber in Frankreich, da haben wir auch immer schon mal so ein bisschen belächelnd drüber geguckt, dass das ja eh alles immer so klar ist. Zwischen Platz 1 PSG und Platz 6 Lyon sind es nur 4 Punkte. Also da ist richtig Geknubbel angesagt. Trotzdem sind die natürlich so gut, dass sie, wenn sie es wollen, die Liga auch gewinnen. Wenn sie den anderen mal die Tür aufmachen, einer durchgehen will, verkraften sie es auch, weil PSG am Ende zählt dieser Henkelpott wie im vergangenen Jahr. Ich finde es für die Bayern insofern aus zwei Gesichtspunkten ein interessantes Spiel. Zum einen diese Challenge, die du angesprochen hast, Max, die ganz große Bühne für diese Company Bayern, weil bisher konnten wir alle immer sagen, ja, alles gut, aber ist ja nur die Bundesliga, Champions League, okay, haben sie ihre Dinger auch gemacht, aber das ist jetzt natürlich ein Auswärtsspiel bei PSG, da guckt die ganze Welt drauf, da können sie sich schon mal richtig präsentieren und die Brust noch breiter werden lassen. Und Champions League oben auch noch relativ eng, heißt auch, es wäre ganz schön, diese zwei Playoff-Spiele zu umgehen. Und dafür sind dann die Punkte sogar auch relevant. Also nicht nur ein Showkräftemessen, sondern auch tabellarisch in der Champions League wäre das, glaube ich, nicht ganz verkehrt, auch hinsichtlich des kleinen Kaders bei den Bayern. Und trotzdem, all das, was wir jetzt sagen, kann in 4, 5, 6 Monaten schon wieder egal sein. Ich erinnere immer nur gerne an PSG vor einem Jahr, die sich gemogelt haben in diese, in die K.O.-Phase der Champions League.
Es kam mir gerade, als du mit den Playoffs kamst, ja?
Ja, heißt am Ende nichts und trotzdem, glaube ich, fürs Gefühl natürlich extrem wichtig. Und die zwei Spiele der Bayern-Kader ist echt nicht groß. Die lässt man gerne weg so zum Start 2026.
Ja, aber man muss auch sehen, bei der Club-WM, da haben sie, sind sie zwar raus gegen PSG, aber da hatten sie echt Pech und hatten auch viele Verletzte zu dem Moment. Also ich glaube einfach, die Bayern auf Augenhöhe, ich freue mich total drauf. Ja? Jungs, lasst uns eine geile Party machen am Dienstag.
Voll. Und wir haben ja noch so viele geile Spiele in der Champions League. Man City gegen BVB. Erling Haaland, der Roboter. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sonst guckt vorbei bei Sky Sport Premier League.
Aber wie kannst du die Mitte so, also wenn die Mitte so frei machen, wie, dass der zweimal von der Mittellinie losgeht, das kann eigentlich nicht sein. Also da muss man einfach sagen, die Bournemouth-Spieler waren da schon ein bisschen Schlappofanten, ja. Aber wie der vor allem die Laufwege dann macht, dass kein, die Verteidiger nicht mehr rankommen, wie er immer wieder reinkreuzt. Also Riesengeschichte. Und ich sage jetzt mal, der BVB, das sind ja so die, die stolpern sich da nach vorne. Also mit diesem Auftritt 1:0 in Augsburg war natürlich auch jetzt nichts Großes. Aber das ist ja die neue Klasse vom BVB. Und wenn du schlecht spielst und trotzdem gewinnst oder wenig machst, und die waren echt, man hat gemerkt, die sind richtig müde. Vor einem Jahr und vor allem vor zwei Jahren hätten sie die Dinger 1000-prozentig verloren, vor allem wenn sie vorher gewonnen haben. Also die Steigerung ist gut, bin gespannt. Also,
aber es war ein Horrorspiel.
Also rund läuft also bei Pep auch nicht.
Ja, aber ich glaube, die Dortmunder kriegen noch Probleme. Also das wird nicht immer so laufen. Vor allem, weil du nicht immer gegen Augsburg spielst, die mehr Probleme mit sich selbst als mit dem Gegner haben.
Genau, ja, immer ist ja gegen so. Augsburg. Was machen sie denn also, am liebsten? Was wäre denn... Niko Kovac, was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Ja, eigentlich so jede Woche mal gegen Augsburg.
Ja, und das, genau das ist die Sache. Das wird halt nicht passieren. Und klar, nimmst du so einen Sieg, glaube ich, auch mal gerne mit. Aber das, normalerweise kannst du dieses Fußballspiel aus Dortmund-Sicht, finde ich, nicht gewinnen. Riesenabwehrfehler der Augsburger, der Gerassi da überhaupt die Möglichkeit gibt. Und ansonsten war das gar
Wahnsinn.
Nichts. Ja, also das
die haben auch.
Bei den Dortmundern bin ich wirklich noch sehr gespannt, wie das läuft. Die Frankfurter haben wir auch noch im Einsatz. Die spielen auch, das ist auch, also ich glaube, die Frankfurt-Fans, klar, kann es sportlich gerade besser laufen, reisetechnisch eigentlich nicht. Jetzt bist du in Neapel. Das ist auch ziemlich, ziemlich geil. Ach, beide mit 3 herrlich. Punkten, also Tabellennachbarn sind sie. Und wenn du da jetzt einen Auswärtssieg holst, Dienstag 7:15 spielen sie, das würde mich sehr freuen aus Frankfurter Seelensicht.
Und? Ja, da muss ich leider nur Wasser in den Wein kippen. Sie haben Schiss bekommen in Neapel, das war vor 2 Jahren auch schon so. Sie lassen offiziell keine Frankfurter Fans zu, weil sie wissen, dass die Frankfurter eskalieren. Und sie wissen
wie läuft das dann? Erzähl mal. Wie läuft das? Wie komme ich denn als Frankfurter ins Stadion?
Es ist
gar nicht.
Eigentlich gar nicht. Nee.
Okay, und
gibt
es schon irgendwelche Tricks?
Die müssen als Italiener verkleidet kommen.
Es hat wirklich den ernsten Hintergrund, dass es Gefahr für Leib und Leben gibt. Also das ist am Ende, ist das dann wirklich weit entfernt davon, eine gute Idee zu sein, dahin zu reisen. Sie hatten schon auch Schiss, dass es dann die Reaktion der Fans gibt, die trotzdem anreisen und dann alles zerlegen.
Aber gab es das nicht schon mal in jüngerer Vergangenheit?
Ja gut, die Ja.
Dass die Frankfurter die Innenstadt auseinandergenommen haben. Da erinnere ich mich an schlimme Videos.
War vor zwei Jahren in Neapel. Ja. Da haben sie das Ding zerlegt und deswegen wird gesagt, das machen wir nicht nochmal. Und die UEFA hat dem Ganzen dann stattgegeben. Frankfurt hat es noch so ein bisschen probiert und hat versucht, das Ganze auf neutralen Boden zu verlegen, weil sie sagen, na, können wir ja nichts für, wenn die die Sicherheit nicht im Griff haben. Jetzt sehr plump ausgedrückt. Ja, deswegen leider ohne Gästefans und trotzdem, ja, schon ein geiles Auswärtsspiel. Also auch da großes Champions-League-Spiel.
Weil ihr müsst immer wissen, in Neapel gibt es zwei wunderbare Dinge. Das ist nämlich die beste Pizza der Welt und zwar fast in jedem Laden. Ja, egal wo, der schmeckt echt anders als bei uns. Und der beste Espresso, Kaffee und Kaffee, weil es das weichste Wasser von Italien hat. Ja, nicht wie in München, wo praktisch die Metallklumpen fast drin rumschwimmen, so hartes Wasser sind. Ja, nein, der weichste Wasser. Deshalb der beste Espresso. Ja, arme Frankfurter Fans, müsst ihr zu Hause bleiben und Henninger drin trinken.
Weil aber dafür ein schönes Spiel haben. Der Napoli-Espresso, Uli. Dann ist das mein zweiter Fauxpas jetzt innerhalb von zwei Folgen. Ist ja euch aufgefallen, was mir letzte Woche unterlaufen ist? Ich habe beim Blick in die Glaskugel, habe ich Marvin Schwäbe gewählt für das Pokalspiel gegen Bayern. Und Pokaltorhüter ist super. Natürlich nicht Marvin Schwäbe.
Hat keinen Fehler gemacht. hat da keinen Fehler gemacht.
Das ist mir am Abend unserer Aufzeichnung aufgefallen. Da dachte ich, habe ich wirklich Schwäbe genommen? Der spielt doch gar nicht. Das ist doch das typische Pokalmodell. Der zweite Torwart bekommt die Chance. Und es war Ron-Robert Zieler, an ihm lag es auch nicht.
Du hast das so überzeugend gesagt.
Ja, es ist keinem aufgefallen. Und ich sag mal so, wenn Zieler im Elfmeterschießen das Ding gehalten hätte, dann hätte ich sowas von auf diesen Punkt gepocht. Ich hätte gesagt, ist mir scheißegal, wer das stand, der Torwart vom FC, der hat's gerissen. Habt ihr schon euch Gedanken gemacht? Dieser Woche.
Erstmal können wir ja zurückgucken nochmal. Uli, du hast den Schalkern den Glaskugelfluch gegeben. Du hast gesagt, Loris Karius, kaum ist das passiert, kriegen die erst gegen Darmstadt auf die Mappe und verlieren jetzt gegen den KSC.
Der hat's bei mir komplett verkackt. Also da habe ich keinen Bock mehr auf Loris Karius, muss ich sagen, ja.
Meine Glaskugel, Hassan Ouedraogo, der hat zumindest gespielt, ist schon mal gut. Und er hat beide Spiele gewonnen. Also ist zwar jetzt kein glorreicher Punkt, aber ich würde ihn mir geben. Und ich mache ja auch die Auswertung, von daher. Ja,
okay. Du bist ja weiter vorne. Ja, natürlich, muss man natürlich sagen.
Nun gut,
okay.
Dann gucken wir voraus. Meine Glaskugel für das kommende Bundesliga-Wochenende, die Champions League, überspringe ich jetzt mal, wird Yusuf Paulsen gegen den BVB zu Hause. Der HSV jetzt nach diesem bitteren Ding in Köln, werden sie es, glaube ich, gegen die Dortmunder, die du ja schon angezählt hast, Max, werden sie es richten. Und Yusuf Paulsen wird es machen.
Den hatte ich auch mal, da hat er gar nichts gerissen. Wenn der jetzt explodiert, wenn du den pickst, dann werde ich langsam ein bisschen sauer in der Kategorie, die mir wirklich nicht liegt. Darf ich trotzdem Champions League machen?
Ja.
Natürlich darfst du Champions League machen.
Dann schüttel ich jetzt mal Florian Wirtz wach. Liverpool gegen Real Madrid zu Hause.
Wow.
Ich glaube, jetzt wird's was.
Bester Mann auf der Bank. Genau, bester Mann auf der Bank wird Florian Wirtz werden.
Da würde ich einmal inhaltlich rein, weil die Premier League ja durchaus mir am Herzen liegt und ich Liverpool natürlich auch wieder verfolgt habe. Die haben ja jetzt gewonnen gegen Aston Villa, zumindest mal wieder zu Hause nach der ganzen Niederlagenserie in England. Florian Wirtz saß nur auf der Bank und die Art und Weise, wie dieses Fußballspiel gelaufen ist, lässt mich auch befürchten, dass der länger auf der Bank sitzen könnte, einfach weil Arne Slot komplett zu dem zurückgegangen ist, was sie in der vergangenen Saison stark gemacht hat. Gerade auch dieses Mittelfeld mit Gravenberg, mit McAllister, mit Szoboszlai, die haben so harmoniert wie in der vergangenen Saison. Da wird kaum ein Platz sein für Florian Wirtz. Das heißt, das hier auch so eine kleine Glaskugel. Ich denke, wir werden Florian Wirtz in Zukunft wieder mehr über die linke Seite sehen. Cody Gakpo ist nicht ganz so gut in Form. Und Florian Wirtz, vielleicht ist da dann seine Rolle in einem gefestigteren Liverpool vielleicht auch eine Chance. Das nur als kleiner Einwurf, weil es mir dann doch sehr wichtig ist.
Ob der jetzt seine zwei Tore durch die Mitte oder über außen macht am Dienstag, ist mir egal. Ich lasse mir jetzt den Wirt hier nicht malig reden. Uli.
Sehr gut.
Mit wem gehst du rein?
Ich gehe mit Zetterer rein. Er wird der Held von Neapel werden und kriegt von mir einen extra weichen Espresso mit dem weichersten Wasser der Welt. Alter Unterhachinger, ja, nicht weit hier von München entfernt. Und darum glaube ich, er wird der Held von von Neapel. Genau. Wollen wir noch einen Rausschmeißer? Soll ich euch noch einen Rausschmeißer erzählen? Damit wir die Klammer haben, müssen wir noch einmal auf den Schiedsrichter zurückkommen. Diesmal Manuel Gräfe, der Ritter der Enterbten, der durchs Internet zieht und versucht, seine Feldschlacht nachträglich gegen das DFB-Schiedsrichterwesen ja, dann auch irgendwie zu gewinnen. Ich habe wieder was gelernt. Es ging um einen Elfmeter bei Hannover gegen Elversberg. Da gab es einen Elfmeter, der, ja, sage ich jetzt mal, nicht immer gepfiffen wird, aber er hat erzählt, es wäre so offensichtlich kein Elfmeter, weil der Spieler, der gefoult worden ist, Frederik Schmal, dieser Spieler hätte noch zwei Stemmschritte gemacht, bis er hingefallen ist. Bitte, um Gottes Willen in der Welt, was ist ein Stemmschritt? Ja, ein Stemmschritt kann nur sein, wenn du von hinten einen Schubser kriegst und versuchst, dich auf den Beinen zu halten, dann versuchst du, dich abzustemmen. Aber das ist für ihn ein klares Zeichen gewesen, dass er sich hat fallen lassen. Also muss ich sagen, lieber Manuel, dazu hast du noch eine Geschichte erzählt, die lustig sein sollte. War leider nicht so besonders lustig, war irgendwie so lustig wie ein Zahnarztbesuch und die Narkose. Also ja, nein, es geht mir auf den Sack, verstehst du? Da und dann gibt es immer so heischender Beifall von manchen Seiten. Er war ein guter Schiedsrichter manchmal und dann sage ich, ist auch gut. Tschüss, Jungs. Ja.
Der dritte Stemmschritt, er hätte sich mehr gegen den Sturz stemmen müssen. Ja, das ist der Vorwurf an Freddy Schmal. Aber ich verstehe es auch nicht. Nächste Woche, verspreche ich hier, reden wir nicht über Schiedsrichter. Das ist mein Gag zum Schluss. Tschüss.
Doch. Ich bin gespannt.
Ciao.
Schick die Glocke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, Uli, eins willst du nur sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.